Die Saison läuft wieder, aber wir sind einen kleinen Tick zu spät. Aber das macht nichts, denn das, was wir hier vorhaben in diesem Format, wird sich auch ein kleines bisschen ändern. Denn wir beide sind mehr als nur die Ergebnisse oder das, was auf dem Eis passiert. Das ist What the Puck. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist natürlich Konstantin Eckner. Wie geht's dir, mein Lieber?
Sehr gut natürlich. Ganz genau, NHL-Saison hat mittlerweile begonnen. Teams haben ja auch schon jeweils so 13 Spiele absolviert. Also wir sind ein bisschen hinten dran, aber ist ja okay. Ne? Wir wollten erstmal uns reinfühlen. Ist genauso wie die NHL-Teams hier auch. Wenn man die ersten Wochen sieht, weil in den ersten zwei Wochen meistens nach Saisonstart, da gibt's ja auch manche Spieler, die dann so wirken, als müssten sie erst wieder lernen, wie mein Eis läuft. Also die lustigsten und skurrilsten Szenen auf dem Eis gibt es meistens in den ersten zwei Wochen. Da passieren die lustigsten Dinger, weil manche noch nicht so richtig sich wieder an ihre Kufen gewöhnt haben. So lief es auch für uns. Wir wollen weniger über das Sportliche sprechen, Nico. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass deine Toronto Maple Leafs momentan nur auf 3 sind in ihrer Division. Deshalb möchtest du das Thema lieber ganz schnell wegwischen.
Ja, also sagen wir mal so, ich habe ja diese ganzen Formate auch aus komplettem Egoismus angefangen in den verschiedenen US-Sportarten, weil ich natürlich über meine Teams reden möchte und mehr über meine Teams lernen möchte. Aber Spaß beiseite, wir haben mit What the Puck angefangen, weil wir natürlich in Deutschland gedacht haben, das gibt ja sicherlich noch Bedarf an dem Format, das sich mit dieser Liga beschäftigt, weil immer dieser Einstieg, darum ging's, und ein kleines bisschen klar machen, worum es geht, ein bisschen Überblick verschaffen etc. Dann sind wir beide aber also auch darauf gekommen, dass da vielleicht der wirklich klassische Culture-Effekt ein bisschen helfen kann, das Format nochmal zu öffnen und vielleicht auch noch einen anderen Ansatz für euch da draußen zu geben. Denn über Ergebnisse sprechen auch schon andere Kollegen. Wir wollen über die Culture sprechen. Deswegen heißt es heute nicht What the Puck, sondern What the Culture im Prinzip. Trotzdem müssen wir natürlich heute ein bisschen checken, was los ist, wie es um die Liga drumherum aussieht. Und deswegen gibt es ab jetzt in diesem Format, ich muss kurz nachzählen, 5 verschiedene Kategorien, in denen wir es so machen, dass Konstantin aus so einem Pool an News, die es für jede Kategorie gibt, eine aussucht, mich damit konfrontiert und wir ein kleines bisschen gucken, wie wir damit die NHL euch einen Tick näher bringen. Und natürlich müssen wir trotzdem am Anfang ein bisschen über die Lage der Liga reden. Ne? Was ist da los, Konstantin?
Wie schon angesprochen, also es sind natürlich jetzt schon ein paar Partien vorbei, wobei die Punktabstände, ne, also jetzt wenn wir sportliche blicken, sind relativ eng. Also wir haben in den meisten Divisionen zwischen dem ersten und im letzten irgendwie maximal 9 Punkte Abstand zwischen zum Beispiel St. Louis und Colorado in der Central Division. Das heißt also, es sind alle sehr, sehr nah beieinander. Edmonton
ja,
natürlich.
Nicht.
Ja, ne, also Edmonton, auf die natürlich viele gerne mal schauen, die Edmonton Oilers aufgrund der deutschen Komponente, auch die, ne, sind auf Platz 4 in ihrer Division, aber nur einen Punkt hinter dem ersten. Also was heißt das eigentlich am Ende? Gar nichts wirklich. Haben aber jetzt überraschenderweise gegen die St. Louis Blues verloren, 2-3. Serie auch von 3 Seiten gerissen. McDavid mittlerweile mit über 1100 Punkten. Ansonsten hat sich nicht so viel getan, weil es auch jetzt im Sommer, also in der Offseason, abseits vielleicht von Toronto, wo es ja doch ein paar Veränderungen gab, gab es jetzt nicht diese ganz krassen Veränderungen. Und auch wenn man so vor der Saison mal reingeschaut hat auf diverse Seiten, habe ich gerne getan, wer sind denn die Contender eventuell für den Stanley Cup? Dann waren das meistens Auflistungen von gefühlt 10 Teams. Was bedeutet, es gibt keinen richtigen klaren Contender. Sicherlich die Oilers zählen dazu, mal wieder. Florida Panthers zählen dazu. Aber es gibt kein so richtig dominantes Team. Also wir sind wahrscheinlich aktuell weit davon entfernt, dass es jetzt so ein Team geben könnte, was so eine Dynasty aufbaut, sondern es ist sehr, sehr viel auf einem Level, viele Teams auf Augenhöhe, viele Teams, die natürlich dann auch das Potenzial haben, vielleicht ganz weit zu kommen. Aber ansonsten in der Liga, darüber hinaus, ne, abseits vom Sportlichen, die ersten Wochen sind auch mal ein bisschen geprägt davon, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, weil ja die MLB noch läuft. Und weil die NBA ja auch startet, weil die NFL so richtig up and running ist, dass die NHL manchmal so ein bisschen sich wegduckt vielleicht und so ein bisschen, ja, wir machen uns erstmal klein, wir warten mal noch ein bisschen und unsere große Zeit schlägt dann nach der Jahreswende. Ist zumindest manchmal mein Eindruck gewesen, weil jetzt auch Nico, zum Beispiel bei den MLB-Spielen, als jetzt hier die quasi Finals waren, ne?
Da ist man die World Series, danke.
Nee, nicht nur die World Series, aber davor auch, bei den Conference Finals
so.
Sozusagen. Da, also bei den Championship Games, ne, die aber quasi Conference Finals sind, da ist man ja bewusst der MLB auch aus dem Weg gegangen. Also hat bewusst nicht da Spiele, Top-Spiele ausgetragen als NHL, wenn gleichzeitig da ein, Anführungszeichen, Conference Final oder ein Championship Game war.
Ja, ich glaube, das ist, also erstmal für einen reinen Sportfan ist diese Phase, glaube ich, die schönste Phase im Jahr, wenn alle 4 Ligen so übereinander lappen. World Series ist jetzt durch. So, das ist halt das eine Thema. Die NFL ist mittendrin und die anderen beiden Ligen starten gerade. Und ich finde das auch schon spannend und zu überlegen, wie du dann da so Highlights für dich setzen kannst. Vor allem, weil du hast es gesagt, wir sind jetzt schon 14 Spiele durch. Natürlich habe ich das mitgekriegt, aber so richtig drin bin ich nicht. Und schon fliegen so quasi das erste Siebtel oder Achtel der Liga an dir vorbei. So, da musst du schon dafür sorgen, dass man irgendwie mitkriegt, dass es dich gibt.
Und dann hast du noch das Phänomen jetzt gehabt mit der World Series, dass die Blue Jays im Finale waren. Toronto Maple Leafs auf der anderen Seite sind natürlich das große Team. Toronto ist vielleicht der große Markt, ist ja auch mal auf Nordamerika geblickt, sowieso einer der großen Sportmärkte, der große Sportmarkt außerhalb der USA. Wenn wir jetzt nur auf Kanada und die USA schauen und mal Mexiko rauslassen, wo natürlich nochmal ein eigener Markt natürlich auch entsteht und entstanden ist. Aber Toronto ist der große Markt, im Rogers Center und so weiter, wo auch viele große Sportevents, viele große Konzerte stattfinden. Ne? Das ist so das New York quasi des Nordens. Aber da sind die Blue Jays auf der anderen Seite, die natürlich auch da um die World Series fighten. Am Ende haben sie sich gewonnen, aber sie waren zumindest, ne, bis zum Ende dabei. Und plötzlich sind die Maple Leafs nur so die zweitwichtigste Sportnews in Toronto, was man ansonsten eben auch nicht so hat, weil normalerweise drohen die Maple Leafs schon über MLB und natürlich auch über die Raptors. War jetzt nicht so der Fall. Klar, natürlich, die NHL hat dann den Ansatz, wir sitzen das jetzt einfach ein bisschen aus, weil die MLB ist dann bald vorbei. Und die NFL geht ja auch nur de facto bis Anfang Januar, bis dann die Mehrheit der Teams ausgeschieden ist und nicht mehr in der Postseason unterwegs ist. Und das ist schon aber trotzdem vielleicht so ein Selbstverständnis der NHL, wo sich einige, glaube ich, wünschen würden, dass man etwas selbstbewusster auftritt.
Ja, ich glaube, es gab doch so einen Tag, wo sie jetzt alle auf einmal gespielt haben, ne? Also ich glaube, du musst ja schon an irgendeiner Stelle so für dich Aufmerksamkeit erarbeiten, auf der anderen Seite im Kalender zusehen, das weiß man ja zum Glück vorher, wo sind die World Series, also klar, dann legst du da vielleicht nicht Dinge drauf, obwohl es ja auch immer so Situationen gab, weiß ich nicht, dieses Jahr schon oder auch in den letzten Jahren, wo dann immer quasi in einer Stadt drei Niederlagen in einer Nacht passiert sind und so. Also dieser Spielplan und diese Enge auch im Fernsehkalender ist nicht ohne, auch für die NHL. Aber es gab ja auch noch so ein spezielles TV-Event, oder?
Ganz genau. Und wenn es um die Lage der Liga geht, vielleicht doch eine größere Schlagzeile jetzt auch im Oktober, war ja Ende Oktober letzte Woche. Und zwar Frozen Frenzy nennt sich das. Das heißt, an dem Dienstag vor einer Woche waren alle Teams im Einsatz. Also alle 32 Teams waren im Einsatz, hatten Spiele gehabt. Was natürlich auf der einen Seite dazu führt, das sagen auch manche, ist vielleicht ein bisschen Overload, ist vielleicht ein bisschen zu viel auf einmal. Ne? Also ansonsten ist ja doch der Spielplan relativ weit ausgedehnt. Also Teams spielen über die ganze Woche verteilt. Ist ja auch das Interessante bei der NHL, du hast eigentlich jeden Tag ein Spiel mindestens, also mehr als ein Spiel, du hast immer Spiele. Bei Frozen Frenzy möchte man dann alles mit einem Schlag, jedes Tier ist ein Einsatz, um natürlich vielleicht auch so einen Bang-Effekt zu schaffen. Und ESPN, eine wichtige Sendeanstalt natürlich, verzeichnete in diesem Jahr 20% mehr Einschaltquote als im Vorjahr. Aber natürlich auf der anderen Seite auch da wieder, ist es dann vielleicht ein Overload? Ist es dann vielleicht ein bisschen zu sehr mit der Brechstange vorgegangen? Da bin ich mir wiederum auch nicht so sicher, weil es gibt so Für- und auch Gegensprecher, was so Frozen Frenzy betrifft. Aber es ist natürlich auch ein lustiger Effekt. Vielleicht wäre auch die andere Herangehensweise, man macht es häufiger im Jahr.
Ja, jetzt würde der gut geneigte Fußballfan für Samstag 15.30 Uhr kämpfen. Alle an einer Zeit, alle an einem Spieltag. Das ist ja das, was da passiert. Ich finde das so als Aha-Moment schon ganz schön. Es ist ja insgesamt total Overload und überladen, ne? Wenn man sich mal vorstellt. Wir wissen ja hier alle, über 80 Spiele NHL, daneben über 80 Spiele NBA. Da irgendwie das Einzelspiel hochzuhalten, ist schon hart. Da brauchst du schon wahrscheinlich so einen besonderen Tag. Und ich finde das gut. So, aufgrund der Zeitverschiebung ist das dann ja trotzdem nicht so unbedingt was für mich. Da sind dann schon auch so, halt ein bisschen ja schon, aber so diese Tage, wo du den ganzen Tag so ein bisschen reinsneaken kannst, so auch an den Feiertagen, da ist das schon eigentlich immer ganz schön, wenn man ein bisschen was mitkriegt.
Aber da noch eine Nachfrage, wie findest du das, dass eigentlich jeden Tag in der NHL-Woche mindestens ein Spiel, meistens ja mehr Spiele stattfinden? Also auch letzte Woche Dienstag, also am 28., ne, waren diese 16 Spiele. An diesem einen Tag, also für uns natürlich dann meist in der Nacht, aber eben an diesem Tag. Am nächsten Tag war es sogar ein weiteres Spiel. Also es war jetzt nicht, dass Mittwoch dann plötzlich alle spielfrei hatten. Am Donnerstag waren es bereits wieder 11, dann 13 am Freitag, dann 3 am Freitag, 13 am Samstag, 5 am Sonntag. Und wenn ich jetzt in diese Woche reinschaue aktuell, ne, 4 am Montag, 10 am Dienstag, 5 am Mittwoch, 9 am Donnerstag, 4 am Freitag und dann wieder 13 am Samstag. Also 13 Samstag ist jetzt relativ normal. Also du hast immer mindestens so 3-4 Spiele und der komplette Kalender ist voll. Und da gibt es ja auch die Diskussion, zum Beispiel im Fußball, ist das dann Übersättigung oder ist es super, weil man einfach immer ständig Content hat, den man abrufen kann?
Ich liebe es. Ich liebe es. Ich glaube, das ist auch das, was, also wenn ich in den USA leben würde, hätte ich halt einfach wirklich 5 Fernseher im Wohnzimmer, alle laufen gleichzeitig und überall Sport und so. Ich habe da absolute Freude dran. Ich glaube auch, weil der Overload so ein kleines bisschen gelernt ist und deshalb ist für, wenn du als Foreigner da hinkommst und an irgendeiner Stelle deine Freude hast, du bist unbedingt mal bei einem Spiel und für die Leute vor Ort ist das halt eins von 42 Heimspielen und jetzt ist, keine Ahnung, Florida Panthers gegen San Jose Sharks, nichts, was gerade alle durchdrehen lässt und du bist aber overhyped, weil du mal im Stadion bist. Deswegen liebe ich diese Masse irgendwie. So. Dazu gehören die Protagonisten und wir haben eine weitere Kategorie und die heißt People. Und da wollen wir ein bisschen erzählen, was es rund um Persönlichkeiten gerade los ist. Und du hast was nicht so Schönes mitgebracht, glaube ich, ne? Oder?
Genau, wir wollen natürlich in Zukunft sicherlich auch über positive Initiativen, Aspekte und so weiter sprechen, über positive Persönlichkeiten. Jetzt gab es aber auch eine negative Nachricht und zwar Mitch Love, der Assistant Coach der Washington Capitals, muss jetzt nicht jeder kennen, aber war einer, der auch im Gespräch war für Head Coaching Positionen, beispielsweise in Pittsburgh und Seattle. Da soll er Jobinterviews gegeben haben im Sommer, ne, als es dann darum geht, wen würden die als neuen Head Coach verpflichten. Dann werden natürlich gute Assistant Coaches auch gerne mal interviewt. Er ist aber jetzt gesperrt für die gesamte Saison und kann erst 2026 zurückkehren, weil es eine Untersuchung gab gegen ihn von der Liga wegen häuslicher Gewalt. Er wurde auch jetzt entlassen von den Washington Capitals. Als diese Untersuchung abgeschlossen wurde, wurde vorher schon freigestellt zunächst. Es ist leider kein ungewöhnlicher Vorgang im Profisport und natürlich hinzu kommt, dass die Ligen mehr und mehr sich auch gezwungen sehen, selbst das in die Hand zu nehmen, selbst Untersuchungen durchzuführen, die natürlich dann erstmal strafrechtlich keine Relevanz haben, aber natürlich trotzdem eine Relevanz haben für die handelnden Personen und auch für die Teams. Und leider eben häusliche Gewalt, eines von mehreren negativen kriminellen Phänomenen im Profisport, auch in den USA, relativ weit verbreitet, taucht immer wieder auf. Man weiß natürlich auch gleichzeitig, dass da strafrechtlich oftmals nicht so richtig dabei rumkommt, ne, weil Beweislage schwer und so weiter. Oder es dauert ewig, bis da mal irgendwie eine Entscheidung gefällt wird. Aber die NHL hat das dann selber in die Hand genommen. Er streitet es weiter ab, die NHL hat ihn suspendiert. Ist dann vielleicht trotzdem, wenn man da auch Findings hatte bei den Untersuchungen, einfach der richtige Schritt, um als Liga auch zu zeigen, wir nehmen das ernst und wir warten jetzt nicht wie vielleicht früher auf irgendeine gerichtliche Entscheidung, die am Ende 2027 ist oder so.
Ich glaube, das ist total spannend, weil das natürlich steckt immer so ein bisschen, und das ist ein Problem, das wir in Social Media und in der Situation haben, in der wir uns befinden, mit dieser Schnelllebigkeit, dass die Unschuldsvermutung für die Einzelperson immer schwieriger wird, weil am Ende des Tages das Judgment relativ schnell passiert und funktioniert trotzdem, und das ist wahrscheinlich das Gute und Wichtige hier, die internen Untersuchungen ebenso dafür zu benutzen, eben halt um nicht zu verurteilen, aber sonst für sich einzuordnen. Und das ist hier, glaube ich, dann am Ende passiert. Wie du es schon wahrscheinlich auch selber siehst und du bist ja auch tief drin, gibt ja überall solche Fälle und immer wieder. Und das ist wahrscheinlich auch irgendwie in der breiten Masse dieser Vielzahl an Menschen, die da arbeiten, dann etwas, was passiert. Und gerade deshalb so wichtig, dass so eine Liga wie die NHL dagegen vorgeht, glaube ich.
Das muss man sicherlich auch nochmal unterstreichen. Also, dass es solche Vorfälle gibt, auch im Profisport, ist dann am Ende nur ein Spiegelbild der Gesellschaft, also auch rein statistisch betrachtet. Man muss sich überlegen, wie viele Spieler, Trainer, Personal, Front Office, Aufsichtsrat und so weiter, ne? Alle möglichen Leute involviert sind in so einer Liga. Und am Ende statistisch, wenn man auf die Gesellschaft blickt, auf alle normalen Bürger quasi, ist es ja auch nicht komplett anders, also dass solche Fälle auftreten, klar. Aber hier sind es natürlich ein Stück weit prominenter, als wenn jetzt Joe Smo um die Ecke irgendwo, ne, vielleicht ein Problem hatte und da häusliche Gewalt ein Thema ist und eventuell der dann eine Anzeige bei der Polizei gegen ihn eingereicht wurde. Das ist nochmal was anderes natürlich hier, also sehr prominent und die Leute achten mehr denn je darauf, wie auch die handelnden Personen inklusive der Teams und so weiter da vorgehen. Interessant eben hier auch, er hatte Jobinterviews gehabt für Headcoaching-Positionen, da kamen die Vorwürfe dann auf, hat ihn natürlich auch persönlich sehr stark getroffen. Aber ich glaube auch nicht, dass sich die Ligen so leicht tun natürlich, also auch mit den Untersuchungen, weil es natürlich auch so eine He-Said-She-Said-Situation sein kann. Ne, so ein bisschen schon natürlich, ja. Ich meine, am Ende der sagt nein und seine Ehefrau oder der Partner sagt ja und natürlich muss dann auch eine Beweislage geben, aber ich glaube auch, dass die Ligen wissen, wenn sie jetzt hier untätig bleiben, dann ist der Backlash ja viel, viel schlimmer.
Sehe ich nämlich auch. Und ich glaube, am Ende des Tages, und das zeigt sich auch in ganz vielen anderen Themen, dass so eine Liga mehr Verantwortung hat, als einfach nur sportliche Ergebnisse zu tragen. Dafür ist es zu sehr Mittelpunkt der Gesellschaft, zu viel Mittelpunkt im Leben der Menschen. Und zu viel Verantwortung, die da drin steckt, was auch dazu führt, wenn wir in die nächste Kategorie Culture gehen, ja, auch sagen müssen, dass, also wir kennen sie alle, diese in allen Sportarten, diese besonderen Spieltage, an denen die Liga gegen ein gesellschaftliches Problem kämpft. Und auch so eins macht die NHL ja schon seit vielen, vielen Jahren.
Ja, Hockey Fights Cancer ist jetzt auch wieder aktuell ein Thema, weil Oktober, November sind immer so die Hockey Fights Cancer Monate, beziehungsweise der eine Hockey Fights Cancer Month. Die Initiative selbst wurde 1998 gestartet, und zwar als gemeinsame Initiative der NHL und NHLPA, also der Spielergewerkschaft. Interessant dabei, es war die erste derartige Initiative einer großen US-Sportliga. Es geht eben darum, Awareness zu schaffen und gleichzeitig auch Geld zu sammeln für die Krebsbekämpfung. Wie der Name schon so ein bisschen impliziert natürlich. Initialzündung war damals übrigens in der Saison 96-97 der Toronto-Spieler John Cullen, der in der Endphase der Saison an Krebs erkrankt war, beziehungsweise da die Diagnose dann vorlag und er eben dann nicht mehr weiterspielen konnte, hat dann später nochmal ein Comeback versucht, aber konnte eben nicht mehr seine Profilaufbahn fortsetzen. Und insofern war das so eine gewisse Initialzündung. Die Liga selbst hat bislang, also Stand letzte Woche, vor zwei Wochen, 44 Millionen US-Dollar eingenommen. Natürlich wird dann auch sehr viel immer darauf impliziert und darauf fokussiert, wie viel Geld wird eingeworben, wie viel Geld kann so eine Liga dann vielleicht auch der Krebsbekämpfung, Krebsforschung bereitstellen. Und da ist auch wieder so ein Für und Wider, Nico, ne? 44 Millionen US-Dollar ist viel Geld natürlich. Auf der anderen Seite denkst du, ja, boah, ich meine, seit 98, die Ligen setzen mega viel Geld um, vielleicht könnte es auch mehr sein. Also auch da, ich glaube, man kann es niemandem so oder nicht allen komplett recht machen mit solchen Initiativen.
Ja, auf jeden Fall, denn du kannst nicht zu viel, immer nur zu wenig geben und trotzdem ist es wichtig, was zu machen, damit man sieht. Ich glaube, das wird auf ewig das Problem sein. Und natürlich hat so eine Liga, die da ja auch natürlich auch einfach ein Wirtschaftsunternehmen ist, eine gewisse Verantwortung. Und da geht immer ein bisschen mehr. Trotzdem ist es gut, dass es das gibt. So. Und ich finde auch, dass man in bestimmten Punkten dann mit der Kritik ein bisschen zur Seite schieben sollte, weil selbst wenn man darüber nachdenkt, dass da andere Dinge mehr, andere Sichtbarkeit und was ist mit anderen Krankheiten und so weiter und so fort, du all diese Themen ansetzen kannst, dem kann so eine Liga als Ganze nicht gerecht werden, glaube ich, aber sie kann zumindest Zeichen setzen. Und wenn die ein Anknüpfungspunkt für Leute sind, dann ist schon wieder was Gutes getan.
Auf der anderen Seite, ich glaube, es ist sogar wichtiger als das Geld, weil ich meine, in einem Riesenstaat wie den USA kann man auch sagen, mit 44 Millionen US-Dollar ist jetzt auch wie ein Tropfen irgendwie in den Teich. Ne? Am Ende, ich meine, Regierungen könnten normalerweise viel, viel mehr Geld zur Verfügung stellen. Aber wenn man eben dann so eine Story hat, wie zum Beispiel damals mit John Cullen oder auch mit anderen, ne? Also sprich irgendwie mein Lieblingsspieler oder irgendeiner, ein Spieler meines Teams erkrankt an Krebs, veranlasst vielleicht auch dann den Fan auf der Tribüne dazu, ich gehe vielleicht doch mal zur Krebsvorsorge. Wenn dann selbst, weißt du, einer meiner Helden, Anführungszeichen, wenn es den ereilen könnte, irgend so ein Topspieler, der mit Sixpack am Strand rumläuft im Sommer, der eigentlich so kerngesund aussieht, wenn es den erwischen kann, dann könnte es ja mich auch erwischen. Insofern vielleicht sogar Awareness schaffen ist manchmal noch wichtiger als jetzt das Geld einsammeln, was immer irgendwie mehr sein kann, aber Awareness ist da vielleicht sogar Punkt Nummer eins, wenn es um diese Initiativen geht, auch von Profiligen, ob jetzt NHL oder es gibt ja auch andere Initiativen dahingehend.
Wir lassen uns mal überraschen, was da sonst noch so passiert, denn wir werden hier sicherlich auch die nächsten und anderen Themen, die in dieser Form hier auftauchen, bei uns thematisieren. Jetzt muss ich hart sein. Oder es ist schwer, denn guck mal, ich bin Hip-Hop. Konstantin, du bist auch viel mehr Hip-Hop, als den Leuten da draußen bewusst ist, wenn sie dich als Sportkommentator irgendwo wahrnehmen. Und das Intro dieses Podcasts war bisher immer so eher rocklastig, weil es so ein kleines bisschen zur Liga und vielleicht zum Sport gehört. Ich bin gerade dabei und ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt hier schon für diese Folge geschafft habe, ehrlicherweise, das muss ich nochmal checken, dass ich dieses Intro modifiziere und jetzt haut mir die NHL mit dem neuen Spiel irgendwas zwischen die Ohren.
Das ist nämlich sehr interessant und da will ich auch gerne deine Meinung hören, weil es NHL, also 26, neue NHL-Spiel von EA, gibt es wie jedes Jahr. Man kann sich jetzt über das Gameplay streiten, man kann sich darüber streiten, ob diese Weiterentwicklung, sei es NHL, sei es Madden und so weiter, ob das wirklich immer eigentlich jeden dazu veranlassen sollte, sich ein neues Spiel zu holen, weil meistens die Entwicklungsschritte von Jahr zu Jahr mittlerweile sehr, sehr marginal sind. Aber das ist gar nicht so entscheidend. Ich habe nur mir mal angeschaut, wer sind denn eigentlich die Bands, die jetzt dort auftreten, also die auch so die Musik für das Game liefern, weil da sagt ja doch ein bisschen was aus. Und wenn ich Madden zocke, habe ich schon einen gewissen Vibe, den ich da mitnehme und der auch ein bisschen die NFL widerspiegelt. EA hat sich eben dazu entschieden, haufenweise Metal-Bands reinzunehmen, wie Cassiette, Skulls, Spirit Boss, Turnstile und so weiter. Ein paar Indie-Bands, die ich jetzt persönlich auch nicht alle kenne. Na, da bin ich auch ganz ehrlich. Ist auch okay, muss auch nicht jeder kennen. Ist auch natürlich ein gewisses Genre an Musik, was also auch nicht jedem so entspricht. Aber für mich stellt sich dann die Frage, ob die NHL bzw. EA dann in dem Fall, und ich denke, die NHL hat da sicherlich ein Mitspracherecht, wenn es darum geht, wie das Spiel designt ist und die ganzen Hintergründe, ob man da nicht ein bisschen zu sehr auf diese klassischen Eishockey-Stereotype eingeht, ey, Metal-Musik, weißt du, Metal-Heads auf der Tribüne. Ich meine, das war mal so, das ist mir schon klar, aber vielleicht ist man da auch ein bisschen zu eng dann in der Ansicht mittlerweile.
Ja, also wenn man mal ehrlich ist, ne, dann gehört das schon zusammen. Und ich finde auch, dass das Spiel natürlich in seiner Roughness schon auch so einen Metal-Soundtrack verdient. Wenn ich dann in anderen Spielen unterwegs bin, wie zum Beispiel bei NBA 2K, ist es ein reiner Hip-Hop-Soundtrack, der gehört dahin. Das muss auch so klingen, das soll auch so bleiben und damit ist auch gut so. Jetzt bin ich natürlich aber als so Dude aus der Culture und aus der Hip-Hop-Culture vor allen Dingen, ne, versucht auch jedes Sportevent und auch für jedes Ding so ein bisschen zu meinem zu machen. Und in der Halle werden ja auch schon Hip-Hop-Beats gespielt. Das ist immer so. Also ehrlicherweise, das ist die meisten Sachen, die ich so in so Stadien höre, sind die klassische Orgel- und Hip-Hop-Sachen. Und deshalb werde ich diesem Podcast hier auch ein Hip-Hop-Gewand geben, kann aber so ein bisschen verstehen, dass vielleicht auch Metal hier an der Stelle mal so ein Thema sein wäre. Und man muss ja mal auch sagen, genau wie du es beschrieben hast, ich habe mir die Bands eben angeguckt, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe keine Ahnung. Und deswegen sollte ich auch, glaube ich, die Klappe darüber halten, was die Qualität dessen angeht, was da gespielt wird. Es gibt ein weiteres Thema, das wir haben, und das ist das letzte. Und das ist eigentlich das Wichtigste, wenn man mit Konstantin Eckner zusammenarbeitet, das ist Fashion. Denn er ist der Fashionista zwischen uns beiden. Ich trage im Prinzip immer den gleichen schwarzen Crewneck-Pulli. Wenn es ganz wild wird, wird es ein Kapuzenpullover. Und das war es auch.
Es gibt natürlich auch den Versuch der NHL, ja, so ein bisschen mehr so in Richtung Lifestyle-Fashion zu gehen. Also Lululemon zum Beispiel, die Collection, die man auf Fanatics und auch, glaube meines Wissens, auf anderen Seiten finden kann. Könnt ihr gerne mal googeln, ne? Also da draußen, wer jetzt noch nicht so damit vertraut ist, startete letztes Jahr, also vor der letzten Saison 2024, da hat man auch übrigens so NHL-Spieler und ihre Partner jeweils so als Models eingesetzt, so als quasi Figuren für diese Kollektion. Mittlerweile wurde die ausgeweitet auf alle 32 Teams. Ist jetzt nichts, also mega Hippes, wo ich jetzt sage, okay, das ist Cutting Edge, was Fashion betrifft, irgendwie gerade so Urban Style, nicht unbedingt. Es ist eher so für die breite Masse gedacht, aber man packt natürlich immer die Logos drauf. Und was ich jetzt auch zuletzt beobachtet habe, beim Schlendern durch die Berliner Fußgängerzone zum Beispiel, Nico, ne, ist, ich sehe doch immer häufiger auch so Hoodies mit zum Beispiel so Philadelphia Flyers Logos drauf. Oder auch Red Wings habe ich zu häufig gesehen. Aber gerade so Flyers, weil das ist ja auch meistens schwarz, das Logo ist ja auch so schwarz gehalten, ist natürlich dann so ein sehr dezenter Hoodie, den jetzt viele tragen könnten. Aber die Gefahr ist da vielleicht bei derartigen Dingen, das ist ein bisschen wie bei der MLB ist, wo ja auch viele die Cappies von den LA Dodgers tragen, aber gar nicht wissen, warum der LA eigentlich auf ihrem Cappy draufsteht.
Ich glaube, das ist aber der beste Einstieg, um mit dem Sport in Verbindung zu kommen. Denn ich bin auch groß geworden mit den Logos und den Jerseys und ich fand das alles ziemlich cool und habe erst im Nachhinein verstanden, wer die Raiders denn überhaupt sind und was sie machen. Weil das aber alles so cool aussah, war das ein toller Einstieg. Und es ist ganz interessant, dass die NHL im Vergleich zu anderen Ligen da gar nicht so präsent ist. Ich habe mich lustigerweise gerade mit einem Rapper-Freund drüber unterhalten, der meinte, ey, das ist alles hier mega cool mit den Jerseys. Ich habe selber so und so viele Hockey-Jerseys, aber ich trage die nie irgendwie in der Öffentlichkeit, weil es dann noch eine andere Art von Style ist. Und das fand ich total spannend, weil es mir genauso geht. Ich habe mir gerade ein Leon Dreiseitel Jersey gekauft, einfach weil ich unbedingt ein Leon Dreiseitel Edmonton Oilers Trikot haben wollte. Und jetzt merke ich, dass der Moment, wo ich es trage, irgendwie, der ist nicht so da. Das musst du irgendwie timen. Und ich glaube, deshalb ist jede Art von Collab nicht dumm und irgendwie schlau. Weißt du, wie ich meine?
Ja, und auf der anderen Seite, ne, die Fußballer zum Beispiel, machen es ja jetzt immer häufiger, dass quasi die Trikots, die die rausbringen, aber teilweise auch so die alternativen Trikots, dass die schon sehr, sehr nah dran sind an so, ich sag mal so Polo-Shirt-Style etc., ne? Sprich, dass die versuchen vielleicht auch die Leute dazu zu verleiten, ey, das könnte ich ja einfach so auf der Straße tragen. Weil gerade so hierzulande oder auch selbst in den USA, ich meine so Jersey Culture außerhalb von Sportevents, ja, existiert natürlich, also NBA-Trikots und so weiter für einen speziellen Style, aber ist auch noch nicht komplett durchgedrungen zu jedem. Im Fußball versucht es gerade in Europa sehr gut mit diesen so Polo-Shirt-artigem, ne, wo ich dann auch so den klassischen 30-Jährigen einfach dazu verleiten könnte, ey, zieh mal hier unser Trikot einfach so auch privat an. Ist natürlich bei NHL-Jerseys zum Beispiel ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel die Ärmel, wenn ich eins trage, sehen immer so aus, als wären die drei Nummern zu groß. Also es ist immer so, aber auf so nicht unbedingt auf so eine sexy Art und Weise. Das heißt, weißt du, die sind drei Nummern zu groß, aber eben nicht unbedingt auf die coole Art, sondern es ist so, okay, irgendwie fehlt da ein bisschen Körper für das Trikot, hat man das Gefühl. Ne? Und das ist sicherlich auch ein Thema, dass man sagt, also NHL-Jerseys, jetzt kann man mehr zum Spiel tragen, aber vielleicht können wir es schaffen, irgendwie andere Dinge rauszubringen, wie jetzt mit der Collection zum Beispiel von Lululemon, um dann die Leute trotzdem irgendwelche Brands zu tragen, unsere Logos zu tragen. Jerseys selber ist ja auch das Problem, ne? Die sind so geschnitten, dass man eben unten drunter die Protektoren trägt, genau wie bei der NFL auch, sind eben vom Schnitt her nicht wie Fußballtrikots oder Rugby-Trikots, dass man die jetzt eher so angepasst an den Körper trägt, sondern es fehlt ja eigentlich was, wenn man die anzieht. Ist ja auch bei einem NFL-Trikot auch so, wenn du es manchmal anhast, ne? Man merkt, da fehlt eigentlich unten drunter was. insofern, ja, also ich glaube, die NHL hat da trotzdem noch einen weiten Weg zu gehen. Interessant, noch einen Punkt, bevor wir jetzt auch langsam wieder zusperren. Es wird mittlerweile auch dazu kommen, Nico, dass in der NHL die Spieler nicht mehr unbedingt dazu verpflichtet sind, so Anzüge zu tragen.
Also allein deswegen wäre ich schon nie NHL-Profi geworden wahrscheinlich. Ich muss versuchen, irgendwie, wenn Profisportler, dann nur da, wo ich auch im Jogginganzug immer rumlaufen kann, glaube ich.
Ja, ganz okay, ganz genau.
So, aber ey, spannend. Ich glaube, wir werden es beobachten und bestimmt auch noch mehr dahin kriegen, denn wenn man eine Sache von der NHL mitkriegt, das ist ja schon auch der Blick auf die anderen Ligen, Internationalisierung, neue Märkte, wie das auch die anderen Ligen vormachen, dass das schon ein sehr wichtiges und nicht zu unterschätzendes Thema auch bei der NHL ist. Wir werden das hier beobachten und das ist auch so ein kleines bisschen der Grund, warum aus What the Puck so ein bisschen was mit What the Culture wird, aber es wird weiter What the Puck bleiben. Gibt es irgendwas, was du mitnimmst aus dieser ersten Folge für dich?
Dass es noch sehr, sehr viele Themen gibt, die wir zu besprechen haben, beziehungsweise es gibt noch sehr, sehr viele Randaspekte und auch kulturelle Aspekte, die wir besprechen könnten, zumal natürlich das ganze Thema, also wie positioniert sich die NHL auch so popkulturell, also auch so Mainstream, aber auch so zum Beispiel in der Hip-Hop-Culture. Ich glaube, da gibt es noch viele spannende Aspekte und auch spannende Themen, die wir jetzt diskutieren können in den nächsten Wochen, weil das auch vielleicht nicht allen so bewusst ist. Weil zum Beispiel auch hierzulande in Deutschland auch da Eishockey-Kultur noch so ein Stück weit, ich glaube, sich öffnet gerade erst oder dabei ist, sich zu öffnen in andere Richtungen, andere Genres. Und insofern ist das vielleicht auch spannend zu sehen, was in Nordamerika stattfindet, weil das ja meistens dann auch der Trendsetter ist, was dann hier auch in Deutschland vielleicht in 2-3 Jahren dann auch stattfindet.
Wie ja vielleicht auch irgendwann NHL-Ligaspiele. Mal gucken. Wir werden jetzt die Rampe dafür bauen. Wir sind ab jetzt euer Culture-Format rund um die NHL. Konstantin, vielen Dank. Ich nehme übrigens mit, dass ich das nächste Mal beim Frozen Frenzy dabei sein möchte, denn ich habe Bock auf sowas und ich freue mich, dass es jeden Tag Spiele in NHL gibt und wir trotzdem in diesem Format über das reden, was drumherum passiert. Bis dahin, macht's gut. Das war What the Puck. Wir hören uns in 2 Wochen. Bis dann. Ciao. What the Puck.